Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Hans-Eckhard Rüther. Grüß dich, Hans-Eckhard.
Grüßt euch.
Hallo.
So, aber bevor wir zu unserem Gast kommen, erstmal ein ganz anderes Thema. Und zwar gibt's im Moment ein bisschen Knatsch, würde ich sagen, nämlich wegen des AIDA-Clubs. Das ist das Statusprogramm von AIDA und das wird jetzt geändert, Franz. Warum gibt's da ein bisschen Unruhe?
Naja, viele AIDA-Stammkunden sind so ein bisschen unglücklich damit und diskutieren da ganz heftig drüber. AIDA verändert das Statussystem in der Form, dass zukünftig ja der bezahlte Preis eine viel größere Rolle bei der Einstufung in die Statuskategorien spielt. Also bisher war es einfach so, ich mache eine Reise, bekomme, ich weiß nicht genau, wie das System war, ich mache eine Reise, bekomme einen Punkt und zwar egal, ob ich da in der Suite oder in der Innenkabine gefahren bin. Und zukünftig wird da sehr, sehr viel stärker differenziert. Also wenn ich im Premium-Tarif eine Suite buche, dann kriege ich viel, viel mehr Punkte, als wenn ich im Just AIDA-Tarif eine Innenkabine buche. Soweit, glaube ich, ist das ganz okay und akzeptiert auch jeder halbwegs, auch wenn natürlich gerade die mit Innen-Außenkabine fahren, zukünftig da ein bisschen schwieriger, sich schwerer tun werden, überhaupt einen Status zu schaffen. Das, was für Unmut sorgt, ist tatsächlich die Umstellungsphase. AIDA gibt nämlich jedem, der also jetzt dann aktuell zum Stichtag, das ist der 1. Oktober, einen bestimmten Status hat, behält er diesen Status tatsächlich auch für die Zukunft, bekommt aber bei diesen neuen Seemeilen, die dann diese Punkte ersetzen, die Mindestseemeilenzahl, die zu diesem Status gehört. Das ist jetzt vor allem beim Status Blau, bei dem niedrigsten Status, ein bisschen kritisch, weil da nämlich die Mindestseemeilenzahl einfach eine Seemeile ist. Um jetzt in Status Rot zu kommen, bräuchte man innerhalb von 5 Jahren 60.000 solche Seemeilen. Wenn man jetzt Rechnen anfängt, ja, und sagt, ich rechne jetzt mal die letzten 5 Jahre zurück, wie viele Seemeilen ich nach dem neuen System in dieser Zeit verdient hätte, auf meinem Konto hätte, dann kommt da irgendwas zusammen. Sagen wir, es kommen 30.000, 40.000 Meilen zusammen. Weil ich aber zum Stichtag genau die Mindestzahl dieses Statuses bekomme, kriege ich zwar meinen Status blau, aber ich bin bei einer Meile oder eben nicht bei diesen rechnerischen 30, 40, 50.000, die ich möglicherweise hätte. Und das macht manche Leute nicht ganz so glücklich. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist immer schwierig, so ein System umzustellen, zu verändern. Irgendwelche Übergangsregelungen sind da nötig und AIDA hat sich für die Variante entschieden.
Was bringt mir das überhaupt, wenn ich da einen höheren Status habe? Ich glaube, AIDA macht da ein unglaublich großes Geheimnis drum.
Ja, also AIDA sagt einfach, wer in den Status kommt, erfährt dann schon, was er an Vorzügen hat, salopp ausgedrückt. Also sprich, die Vorzüge, die zu dem jeweiligen Status gehören, sind tatsächlich eben innerhalb des AIDA-Clubs dann einsehbar, wenn ich tatsächlich diesen Status erreicht habe. Bei anderen Reedereien ist es so, dass ich da vielleicht meine halbe Stunde Internet kostenlos bekomme, dass ich irgendeinen speziellen Empfang mit den Offizieren an Bord, mit einem kostenlosen Cocktail kriege, dass ich irgendwelche 2-für-1-Angebote in den Shops kriege, bevorzugte Reservierungen, Spezialitätenrestaurants, also solche Dinge. Nichts, wo ich jetzt sagen müsste, aus dem Grund fahre ich wie ein Verrückter nur, um den Status zu erreichen, um dann plötzlich reich zu sein. Es ist ein kleiner Anreiz, natürlich bei derselben Reederei zu bleiben, in dem Status aufzusteigen, aber letztendlich ist es mehr eine Prestigesache, als dass man da jetzt wirklich große Werte plötzlich bekommt.
Ich habe es ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, wir haben heute einen Studiogast und das ist Hans-Eckhard Rüther und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ich habe ihn kennengelernt durch Zufall hier direkt in Horb, denn er arbeitet mit mir zusammen im Lenkungskreis Asyl, wo wir uns ein bisschen um die Asylbewerber kümmern, da haben wir uns kennengelernt und da hast du mir irgendwann mal erzählt, du, ich bin die nächsten 2 Monate nicht mehr da, weil ich bin auf dem Kreuzfahrtschiff und genau. Auf welchem Kreuzfahrtschiff warst du?
Auf der Prinzendamm.
Auf der Prinzendamm, das ist von der Holland American Line.
Ja, ne? Da bin ich jetzt zum 4. Mal mit der Holland America Linie gefahren, weil man auch, wie ich eben gehört habe, auch dort seine Sterne kriegt. Und das lohnt sich natürlich auch, wenn man öfter mit einer der gleichen Reederei fährt.
Sag mal, wie lang warst du auf dem Schiff?
68 Tage.
Franz, da stellt er sogar lang. dich glaube ich, sogar in den Schatten. Ne? 68 Tage.
Ja, Gott, wenn ich an Bord bin, bin ich meistens sogar ziemlich kurz. Also das Längste, was ich bis jetzt gemacht habe, waren, glaube ich, wirklich 14 Tage.
Meine erste Reise war 27, die zweite 37, danach 48 und jetzt 68.
Wow. Von wo nach wo bist du da gefahren?
Von Fort Lauderdale nach Fort Lauderdale. Durch den Panama-Kanal, die südamerikanische Küste runter, durch die chilenischen Gletscher, ums Kap Horn in die Antarktis. Dann zu den Falklandinseln, dann nach Paraguay, Montevideo, Buenos Aires, dann zum Karneval nach Rio, dann über Santos in den Amazonas, 4 Tage im Amazonas, dann auf die Teufelsinsel, die vom Papillon her bekannt ist, und dann nach Barbados, dort bin ich mit dem Unterseeboot gefahren, 60 Meter unter Wasser, aber sehr schön in der Karibik, und dann zum Abschluss schnorcheln auf die Jungferninseln und dann wieder nach Fort Lauderdale.
Wow. Franz, bist du da ein bisschen neidisch?
Da bin ich nur ein bisschen neidisch. Also das sind schon ein paar richtig tolle Highlights dabei. Ja,
es war ein Traum.
Kommen wir erstmal auf das Schiff, bevor wir zu den einzelnen Destinationen kommen. Ich habe mir das Schiff vorher mal angeguckt, was das eigentlich für ein Schiff ist, und habe das dann verglichen mit der AIDA Aura, auf der ich mal gearbeitet habe, weil die ungefähr gleich groß sind. Aber was mir sofort ins Auge gefallen ist, die sind zwar ungefähr gleich groß, aber die Passagierzahlen unterscheiden sich doch beträchtlich. Auf der Aura ist mehr als das Doppelte an Passagieren sozusagen da zusammengepfercht. Ich denke mal, auf dem Schiff hattest du richtig viel Platz, oder?
Meine Kabine war sehr groß. Ich hatte eine Außenkabine auf dem Lower Promenadendeck. Dort gehe ich immer gerne auf dieses Deck, weil ich dann gleich draußen bin. Nur kurzer Weg bis zur Tür, dann bin ich draußen, sehe die Leute an meinem Fenster vorbeilaufen. Was interessant ist, nur die können mich nicht sehen, weil die Scheiben ja verspiegelt sind. Ich habe immer einen schönen Blick nach draußen, also immer Kontakt, und das ist ganz schön.
Ich sehe schon, wir haben da einen ähnlichen Geschmack, was Kabinen angeht. Ich war ja vor 2 Jahren mal auf der Fehndamm unterwegs, und die haben eine Kabinenkategorie, die finde ich ganz klasse. Das sind diese Lanai-Kabinen. Die sind auf dem Promenadendeck, haben aber sogar eine Art Terrassentür direkt auf die Promenade raus.
Genau,
das heißt, man muss noch nicht mal auf den Gang und über die offizielle Tür, sondern man kann direkt zur Tür raus. Das fand ich immer ganz klasse.
Ja, natürlich, man liegt dann aber auch direkt auf dem Loa-Promenadendeck, wo die Leute spazieren gehen. Das ist ja das Deck, wo man seine, joggen darf man da nicht, aber wo man seine Runden dreht. Sie haben ihre reservierten Plätze, aber es laufen eben immer die Leute da vorbei. Deswegen ist für mich die Lanai-Kabine keine Alternative.
Okay. Ich fand es immer sehr amüsant, wenn die Leute nicht wahrgenommen haben, dass hinter den verspiegelten Scheiben Kabinen sind und dann angefangen haben, sich da zu frisieren oder die Lippen nachzuschminken. Also fand ich sehr reizvoll. Man konnte dann so in 20 Zentimeter Abstand zu diesen Leuten stehen, ihnen zuschauen, und sie haben es nicht gemerkt. Fand ich sehr witzig. Aber ist schon richtig. Es ist sehr ruhig, ist es natürlich da nicht.
Nee, das und das Preis-Leistungs-Preis, das ist natürlich dann auch schon ein bisschen mal überteuert. Der Preis von einer normalen Außenkabine zur Lanai-Kabine ist, glaube ich, 3.000 Euro auf einer größeren Fahrt, und das lohnt sich nicht.
Ist ein bisschen Liebhaberpreis, das stimmt.
Ja, genau, würde ich auch so sehen.
Du warst ja 68 Tage, habe ich es richtig erinnert?
Ja.
68 Tage auf dem Schiff. Das heißt, du hast 68 Tage auf diesem Schiff gegessen.
Ja.
Das muss ja dann schon ein bisschen abwechslungsreich sein,
also,
oder?
Das Essen bei der Holland-Amerika-Linie ist meiner Erfahrung nach, oder was ich auch von vielen anderen gehört habe, mit denen ich gesprochen habe, eins der besten in der ganzen Kreuzfahrtbranche. Weil das Essen ist wirklich, wenn man das Angebot sieht, ich kann also frühstücken, ich kann ins Selbstbedienungsrestaurant gehen, kann aber auch ins Bedienungsrestaurant gehen oder kann es mir auf die Kabine bringen lassen. Ich kann mittags ins Bedienungsrestaurant gehen oder auch wieder Selbstbedienung. Abends haben wir die ganze Zeit über einen festen Tisch gehabt für 2 Personen. Die Speisekarte ist also sehr umfangreich. Es sind lediglich 2 Vorspeisen und 1 Hauptspeise jeden Abend drauf. Sonst kann ich wählen zwischen 8 Vorspeisen, 6 Hauptspeisen und ungefähr 10 Nachspeisen. Also es ist wirklich unwahrscheinlich variabel, was man da essen kann. Wirklich fantastisch.
Und das hat sich nicht wiederholt?
Also ich habe nie die gleiche Speisekarte gehabt. Ich meine, es hat sich irgendwann mal wiederholt, aber dadurch, dass die Auswahl so groß ist, hat man nie das Gefühl gehabt, ich habe schon mal gegessen.
Was gab es denn für ein Freizeitangebot an Bord?
Freizeitangebot, also man hatte praktisch ein Programm von morgens bis abends. Es gab Yoga, es gab Pilates, es gab Spiele oben auf dem Deck, es gab Vorträge, es gab Kochshows, es gab jeden Abend natürlich eine Show im Theater, es gab ein gutes Fitnessstudio, es gab 2 Swimmingpools, also man kann unwahrscheinlich viel machen. Ich habe mich also einfach wohlgefühlt da.
Franz, er hat vorhin gesagt, das Essen gehört mit zu den Besten in der Kreuzfahrtindustrie. Hat er da recht oder hat er einfach noch nicht erlebt, dass es noch besseres Essen gibt?
Also natürlich, wenn ich jetzt in den Ultraluxusbereich gehe, wenn ich auf eine Europa 2 gehe, wenn ich zu Sea Dream gehe oder sowas, da ist das Essen schon nochmal auf einem anderen Niveau. Aber ich würde da absolut zustimmen. Holland America hat einen ganz großen Vorzug und ein ganz großes Glück. Sie haben nämlich als ihren allerobersten Executive Corporate Chef, ich weiß nicht, wie der genaue Titel ist, Rudi Sodamin. Das ist ein Österreicher, für mein Gefühl der beste Koch, den es in der gesamten Kreuzfahrtindustrie tatsächlich gibt. Nicht unbedingt, weil er das beste Essen kocht, da gibt es sicher viele andere, die das mindestens genauso gut können, sondern weil er einer von den ganz wenigen ist, die die Fähigkeit haben, auch konzernweit, weil auch Holland America hat ja sehr viele Schiffe, es konzernweit zu schaffen, die Qualität auf allen Schiffen auf einem gleich hohen Niveau zu halten, was bei anderen Reedereien teilweise die Schwankungen zwischen einzelnen Schiffen relativ groß sind. Also Rudi Sodamin schafft es unglaublich gut und er hat es auch sehr gut geschafft, einen sehr schönen Mix aus verschiedenen Spezialitätenrestaurants, ein sehr, sehr gutes Menü, ein sehr abwechslungsreiches Menü zusammenzustellen, wo wirklich für jeden was dabei ist. Insofern hat Holland America da tatsächlich allein durch ihren obersten Chefkoch ein Riesenglück, jemanden zu haben, der das absolut perfekt im Griff hat. Und das stellt man sich leichter vor, als es ist in so einem riesengroßen Konzern. Man muss sich ja denken, die Schiffe fahren in der ganzen Welt unterwegs rum, die Lebensmittel müssen in die ganze Welt verteilt werden, unter Umständen lokal beschafft werden, trotzdem soll das alles irgendwie einheitlich sein. Ist eine unglaubliche logistische und organisatorische Aufgabe und das kriegt Holland America für mein Gefühl am Markt bei den großen Reedereien definitiv mit deutlichem Abstand am besten hin, ja.
Ja, und es gibt dort ja auch ein gutes Spezialitätenrestaurant, das kostet allerdings $30 dann mehr, aber das Essen ist natürlich nochmal einen Sprung besser dann. Und das stimmt schon, aber sonst das Essen ist wirklich klasse. Und vor allem die Freundlichkeit der Bedienung, wenn man nicht satt wird, wenn es mal zum Beispiel Hummer gibt, ist das natürlich nicht so viel. Da wird so ein Mensch wie ich nicht satt von, dann kommt der Kellner.
Aber könnte ich 5 Stück
am Stück essen? Ja, dann sagt der Kellner, you are still hungry, und dann kriege ich noch einen T-Bone-Steak hinterher. Nicht? Das ist einfach fantastisch. Ne? Also das ist die Freundlichkeit von den Leuten. Es sind ja das Servicepersonal sind ja Filipinos, das sind die im Reinigungsbereich und so tätig sind, und die Indonesier in der Küche und im Servicebereich in den Restaurants. Da herrscht eine Freundlichkeit auch untereinander. Man merkt, die fühlen sich da wohl. Und das ist unwahrscheinlich viel wert.
Also was ich auf der Findam erlebt habe, da waren wir allerdings eine etwas größere Gruppe. Also es war eine Pressereise mit der Pressegruppe von, weiß nicht, glaube ich, insgesamt zu 10. Und da haben wir tatsächlich an einem Abend dann auf unseren Wunsch hin unser eigenes Abendessen bekommen, also außerhalb der Speisekarte, ja. Nämlich ein indonesisches Menü. Genau. Also unser Kellner war Indonesier, der auch mal an irgendeinem arabischen Scheichhof, glaube ich in Jemen oder so, gearbeitet hat, also der da sehr viel Erfahrung hatte. Und der sich dann bei Holland America sehr wohl gefühlt hat, weil es da nicht ganz so stressig zuging wie da in seinem Job in Arabien. Und der hat gemeint, ob wir nicht mal Lust hätten, was ganz, ganz original Indonesisches zu probieren. Und da haben wir natürlich alle mit Begeisterung gesagt, ja klar, unbedingt. Wir wissen ja, dass in der Küche Indonesier arbeiten und dass da was Tolles kommt. Und haben dann wirklich auch einfach unser eigenes Menü an dem Abend bekommen, was kein anderer bekommen hat. Und es war lecker. Es war richtig, richtig lecker.
Genau das Gleiche hatten wir letztes Jahr an unserem 8er Tisch. Da hatten wir auch ein Essen nur für uns. Da haben wir gesagt, wir möchten genau, wie Sie eben gesagt haben, nur mal Indonesisch. Und hat uns ein Menü da fabriziert, was nur für uns war. Und das kostet nichts extra.
Apropos extra, wie ist das eigentlich mit den Nebenkosten? Was ist inklusive auf dem Schiff und was nicht?
Also inklusive sind eigentlich nur Kaffee, Tee, Eiswasser und Limonade. Alkoholikas kosten natürlich Geld. Mhm. Aber ich glaube, das ist bei den, also es ist kein Ort inklusive, das kostet halt Geld. Und die 15% Bedienung, okay, ist vielleicht ein bisschen hoch, aber die muss man dann halt zahlen. Aber je öfter man fährt, je günstiger wird es dann auch. Ich kriege zum Beispiel mein Weinpaket jetzt mittlerweile mit 50%. Weil ich eben jetzt 4 Sterne habe und dann kriege ich 50%, dann lohnt sich da schon auch mal die Flasche Wein zu trinken.
Richtig.
Und man muss auch sagen, dass bei Holland America generell die Getränke vergleichsweise günstig sind. Also gerade wenn man es mit dem direkten Bewerber mit Celebrity Cruises zum Beispiel vergleicht, die seit Jahren die Preise stetig anheben, ist bei Holland America die Getränkepreise nach wie vor relativ moderat.
Und die sind auch, das kann ich also aus meiner Erfahrung sagen, ich bin jetzt im 5. Jahr dabei, kaum erhöht worden. Wenn ich an das Weinpaket denke, das die 7 Flaschen, kosten immer noch das Gleiche. Hm.
Wie war denn das Publikum? Warst du der Einzige, der so lange auf dem Schiff war, oder gab es auch andere, die ähnlich lange Fahrten also, gemacht haben?
Wenn man ganz ehrlich ist, war es ein Rentnerschiff. Es waren ja Leute, ich meine, wer kann heute 68 Tage auf dem Schiff sein? Wir waren nur 12 Deutsche, Es waren, glaube ich, ich habe die Liste, es sind etwas über 400 Amerikaner gewesen. Die nächste stärkere Gruppe waren die Kanadier, dann die Australier und das restliche war so 2 aus Frankreich, 1 aus Israel, 3 aus Portugal, 1 Russe und wir als 12 Deutsche. Es war also, wir waren in der Minderheit, kriegten aber jeden Tag unsere Zeitung.
Okay.
War das Schiff
in Deutsch?
In Deutsch, ja, in Deutsch. Das meine ich damit eben.
Ihr wart jeden Tag auf See oder gab es auch mal Zeiten, wo das Schiff mal 2 Tage im Hafen geblieben ist?
Ja, wir haben 2 Tage in Valparaiso gelegen und 2 Tage in Buenos Aires gelegen und 2 Tage in Rio und 2 Tage in Manaus gelegen.
Welche Destination war so rückblickend für dich die schönste? Wo warst du am glücklichsten?
Es ist schwierig zu sagen. Am glücklichsten war ich eigentlich in Santiago, weil ich letztes Jahr da war und diesmal viel auf eigene Faust machen konnte. Denn die Ausflüge, die die Reedereien anbieten, sind meist überteuert. Also man sollte tunlichst, wenn man es noch kann, vom Alter und von der Kondition her, das auf eigene Faust machen, das ist halt billig. Und das habe ich dieses Jahr eben öfters machen können, weil ich einige Häfen schon kannte und auch einfach mutiger geworden bin und viel mit der Taxe mache. Da kann man viel Geld sparen.
Also da vielleicht einzuhaken, vorhin habe ich eingehakt und gesagt, Getränkepreise sind bei Holland Air America relativ günstig. Ausflüge, das Gegenteil, die sind bei Holland America verhältnismäßig teuer. Ja. Allerdings muss man auch sagen, Holland America legt sehr großen Wert auf Qualität bei den Ausflügen und legt auch Wert auf vergleichsweise kleine Gruppen. Das sind natürlich immer noch größere Gruppen. Es sind nicht nur 3-4 Leute, sondern es sind schon da 20-30 Leute in den Gruppen. Aber die Qualität der Ausflüge ist höher und das muss man auch bezahlen. Was einfach dazu führt, dass die Ausflüge, wenn man es jetzt mit anderen Reedereien vergleicht, auf dem Papier erstmal tatsächlich ein gutes Stück teurer sind. Und wenn ich fast 70 Tage unterwegs bin, jeden dritten Tag einen Ausflug für 100 Euro mache, läppert sich das ganz schön zusammen. Ja.
Ich habe einen Ausflug in Santos auf eigene Faust gemacht. Dort hätte ich bei Holland America Linie $100 gezahlt, also $200 für 2 Personen. Mhm. Und wir beide sind und haben noch mehr gemacht, wie der Ausflug beinhaltete, mit $36 ausgekommen. Ich meine, da ist das, wenn man sich das überlegt, dann sind die Ausflüge wirklich teuer. Aber es ist halt so. Die älteren Leute wollen eben gern geführt werden, weil es eben auch viele alte Leute sind. Die wollen geführt werden, die wollen an die Hand genommen werden und dann ist es natürlich ideal.
Wie ist denn bei so einer langen Reise die Stimmung an Bord? Also ich beobachte gerade eine Schriftstellerkollegin, die mit Costa gerade eine Weltreise macht, die jetzt glaube ich schon seit 70 Tagen oder sowas unterwegs ist. Die postet bei Facebook regelmäßig so ein bisschen über die Geschehnisse, da sind relativ viele Deutsche an Bord, über die Geschehnisse an dem deutschen Abendessenstisch. Da stellt es einem manchmal so ein bisschen die Haare im Nacken senkrecht, was da also wirklich an absurden Dingen passiert. Also vom Ehestreit bis Menschen, die nicht mehr da miteinander sprechen, Leute, die Hals über Kopf das Schiff verlassen, ohne auch nur ihre Sachen aus der Kabine mitnehmen und nicht mehr wiederkommen. Also da passieren die verrücktesten Dinge. Ist das die Länge der Reise? Ist das das spezielle Publikum? Wie ist denn da die Stimmung bei so einer langen Reise dann irgendwo so mal nach dem 40. Tag?
Also ich muss sagen, die Stimmung ist gut und das ist leider so, wenn ich über Nörgler was sagen kann, sind das zu 90% die Deutschen. Die Nörgeln am allermeisten.
Oh Wunder!
Die, also über was die nörgeln, ich habe nur gesehen, also wir haben den schönsten Hummer gebraten gekriegt, da sagte so ein Bayer, das schmeckt doch nach nichts, da esse ich doch lieber ein Hähnchen. Oder,
käme jetzt oder, für die Reederei ein gutes Stück günstiger.
Ja, oder er beschwert sich darüber, wenn wir Handtücher auf die Insel mitkriegen zum Baden, dass er die wieder mitbringen muss, dass er die nicht da liegen lassen kann. Okay. Das sind Deutsche. Also da, was ich da manchmal mitkriege, ich meine, diesmal waren wir nur wenig, aber bei der letzten waren wir mehr Deutsche. Das ist teilweise grausig. Da sind die, muss ich sagen, die Amerikaner wesentlich leichter zufriedenzustellen und wesentlich lockerer. Die sehen das einfach anders.
Wir hatten es ja schon mal den Unterschied zwischen amerikanischen Kreuzfahrtpassagieren und Deutschen, ne, Franz?
Witzigerweise, wenn man Leute fragt, die an der Rezeption auf Schiffen arbeiten, auch wenn man Reiseleiter fragt, die Ausflüge leiten, die sagen meistens, dass Deutsche eigentlich relativ unkompliziert und leicht zu handhaben sind, wohingegen die Amerikaner schwierig sind. Ich glaube, der Unterschied, die Deutschen meckern gerne, die mosern gerne rum, aber sie ziehen es dann nicht bis in der letzten Konsequenz die Beschwerden durch. Der Deutsche kneift dann gern irgendwann mal.
Diesmal auch festgestellt.
Der Amerikaner allerdings, wenn der sich entscheidet zu protestieren und ihm passt irgendwas nicht, dann ist der vollkommen kompromisslos. Dann wird das bis zum allerletzten, abstrusesten Konsequenz durchgezogen. Und insofern ist so aus Sicht der Schiffe, aus Sicht der Reedereien, die Amerikaner meistens die schwierigeren wie die Deutschen. Aber ich würde es auch so unterschreiben. Meine Erfahrung ist auch, dass die Deutschen als eher als Meckerer auffallen.
Ja, ich habe diesmal auch einen Schaden gehabt und habe auch bis zur letzten Konsequenz das durchgefochten. Das muss man dann halt. Und ich habe eine andere deutsche Dame kennengelernt, die sagt, ja, ich werde mich da auch wegen dieser Sache ganz stark bei meinem Reisebüro beschweren. Habe ich dir mal gefragt, hat sich die und die Dame gemeldet? Nö. Also man muss das und ich hab's. Und wenn man es konsequent durchzieht, kriegt man auch alles. Man darf nicht nachlassen. Denn die sind ja froh, wenn man nachlässt.
Ja, ich meine, wenn es gerechtfertigt ist, sollte
man ja, das tun. Das war gerechtfertigt. Frage. Ja, es war gerechtfertigt. Ich habe aber bin dann bis ans Äußerste gegangen und habe es im Endeffekt auch bekommen.
Hm. Lass uns noch mal über die Destinationen reden. Wo warst du noch mal? Also es waren ja so wahnsinnig viele.
Ja, es ging also ja los von Fort Lauderdale in Kuba, Mexiko, vorbei nach der Insel Providencia, eine kleine kolumbianische Insel. Sehr schön, dort sind wir einen Tag gewesen. Das Tendern war nicht so einfach, weil sehr hoher Seegang war, aber es war der erste schöne Aufzug auf einer kleinen, nicht sehr stark bevölkerten Insel. War also,
was macht man dann dort? Tauchen oder
Nee, da nicht. Ja, man kann schnorcheln gehen. Wir haben eine Wanderung gemacht. Wir sind zu einigen Aussichtspunkten gegangen und das war auch für uns sehr schön. Man kann also baden gehen oder schnorcheln gehen oder... Es gibt viele Möglichkeiten, aber meine Freunde, ich wandern gerne. Das werden wir nachher noch zu kommen. Das haben wir auf vielen Inseln gemacht und es ist einfach schön.
Und so weit im Süden in der Karibik ist das Wasser ja auch wirklich warm.
Das ist wirklich warm, ja.
Das dann, so Bahamas oder sowas kann es ja immer noch passieren im April, Mai, dass es dann nur 20 Grad hat, das Wasser. Da im Süden ist es halt doch deutlich über 25 dann.
Ja, ja, die Wassertemperatur lag immer so bei 27 Grad. Ja gut, natürlich in der Antarktis nicht.
Ja, dann nicht
mehr. Nein, ein bisschen frischer.
Ja, ein bisschen frischer,
Bisschen frischer. Okay, wie ging es dann weiter nach der Insel?
Ja, dann hätten wir eigentlich nach Puerto Limón nach Nicaragua fahren sollen, konnten nicht wegen Sturm. Da waren die Hafenanlagen gesperrt. Dann sind wir auf eine kleine Inselgruppe, San Blas Island, gefahren. Das sind so ganz kleine Inseln, die allerdings ziemlich schmutzig waren. Und die waren wirklich nur auf Touristen aus. Für jedes Foto haben die Kinder den Dollar verlangt oder die Erwachsenen. Also das, was ich nicht mag. Ich habe also ein Foto gemacht und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen, meine Frau und ich. Und das war's denn. Da waren wir ziemlich schnell wieder weg. Das ist nicht so meine Welt.
Ja, das geht, glaube ich, mit Franz ähnlich.
San Blas ist so einer der... ist einer der ambivalentesten Orte, an denen ich je war, weil ich auch so erlebt habe natürlich, dass jeder für jedes Foto einen Dollar und sie provozieren regelrecht.
Ja, die provozieren.
Also, es ist sehr unangenehm, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist es eine sehr, sehr arme Bevölkerung. Das ist ein teilunabhängiger Indianerstamm in Kolumbien, also die viel Selbstverwaltung auch haben und sich selber finanzieren müssen, aber eigentlich keine wirklichen Einnahmequellen außer Tourismus haben. Mhm. Aber die unbewohnten Nachbarninseln dazu, die gehören zu den schönsten Inseln, die ich je irgendwo gesehen habe. Das ist
das
so diese typische Robinson Crusoe Insel. Also dieser weiße Sandhügel mit den Palmen, die so fast waagrecht übers Wasser hängen, wo man sich draufsetzen kann und dann über dem Wasser die Füße ins Wasser baumeln lassen kann. Glasklares Wasser. Die Inseln dort sind schon traumhaft schön. Also es ist so ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis dort. Ne? Und die Einheimischen, die fahren dort dann mit so einer Art Einbaum dahin.
Ja,
und stehen natürlich schon wieder am Strand und wollen den Dollar-Eintritt auf den Strand. Aber
aber das ist eben das, was ich nicht so mache, weil das ist nicht meine Welt. Also dieses Betteln da oder diese Armut. Gut, die Armut, ich meine, ich habe in meinem Berufsleben viel Armut gesehen und habe auch versucht, dort zu helfen. Das ist wieder ein anderer Punkt, aber einfach so dieses geben müssen. Man fühlt sich ja irgendwo moralisch dazu verpflichtet und das ist nicht so meine Art.
Dort ist ein sehr schwieriges Verhältnis, ja.
Du hattest mir erzählt, als wir uns vorher unterhalten haben, dass du doch durchaus schockiert warst über die Bilder, die du in Brasilien gesehen hast.
Da kommen wir nachher noch zu, ja. Also Brasilien ist schon ein besonderes Land, wo es vieles zu bemängeln gibt. Das ist einmal ein armes Land, einmal ein Land mit viel, ein Land, wo viel Verbrechertum noch herrscht, wo man wirklich aufpassen muss. Und wenn man dann bedenkt, mit der Fußball-Weltmeisterschaft, was dort politischer Schaden angerichtet worden ist, mit den Stadien in Städten, wo die Slums ganz schlimm sind, wo die Hafenanlagen zerbröckeln, aber das Stadion ist da, was jetzt auch schon wieder zerfällt. Das ist einfach, also eine Fußball-Weltmeisterschaft war in meinen Augen dort kein Segen, das war eher ein Fluch. Weil dadurch die Leute nochmal wieder richtig dem bewusst wurde, wie arm sie eigentlich sind. Wenn sie sieht, dass während dieser 14 Tage oder 3 Wochen oder 4 Wochen, glaube ich, hat die Fußballmeisterschaft gedauert, denn dort ankam und sich dort abgespielt hat und nachher alles wieder vorbei ist. Ne?
Wir waren auf dieser Insel. Ich weiß ja schon nicht mehr den Namen. Weil es
in Sasplan, auf den San Blas Islands, ja.
Okay.
Und dann ging es ungefähr 365 Stück übrigens. Für so viel? Für jeden Tag im Jahr eine.
Ach so. Oh. Dann hätte ich da ja noch ein bisschen länger bleiben müssen. Ja, und von da ging es dann in den Panama-Kanal. Das war natürlich ein Erlebnis der besonderen Klasse. Morgens im Dunkeln angekommen und dann diese beiden kleinen Schleusenkammern gesehen. Die eine war schon voll, das Schiff ist immer vor uns gewesen. Also da passen die Schiffe wirklich, man sieht das deutlich, gerade rein. Zwischen der Mauer der Schleuse und dem Schiff maximal einen Meter. Aber ein Meter ist schon viel. Ich würde sagen 60, 70 Zentimeter. Wenn man dann mit so großen Lokomotiven wird man da reingezogen. Das war schon ein Erlebnis und war ein super Tag. Sonnenschein, das war ein Erlebnis. Das war das erste Highlight.
Das habe ich öfter schon im Fernsehen gesehen mit diesen Lokomotiven. Aber ich glaube, wenn man es selber sieht, ist es nochmal ganz anders. Ne?
Ist ganz anders. Und da war auch gerade ein Schwesterschiff von uns noch dabei, was hinter uns kam. Da hat die Reederei an dem Tag nur mal eben $1 Million bezahlt, um die beiden Schiffe da durchzubringen. Ne? Wenn man sich das überlegt, also an diese Kosten denkt man ja auch nicht, wenn man eine Kreuzfahrt bezahlt, was die Reedereien ja auch an solchen Ausgaben haben. Ne?
Bist du schon mal durch den Panama-Kanal gefahren?
Ich bin mit der Starflyer mal durch den Panama-Kanal gefahren, ja, also beim Segelschiff. Das war schon.
Die kenne ich ja, mit der Royal Clipper, die habe ich gesehen, ist ein Traum.
Panama-Kanal ist übrigens aus einem Grund noch was sehr, sehr faszinierend. Das ist einer von nur 2 Orten auf der ganzen Welt, wo der Kapitän tatsächlich kurzzeitig sein Kommando abgibt. Also im Panama-Kanal hat tatsächlich der Lotse das Kommando und die Verantwortung für die Schiffe.
Und das kann ich mir schon vorstellen, wenn man sieht, wie eng das da teilweise ist und wie das da zugeht.
Ansonsten ist Lotse immer prinzipiell nur Berater, aber im Panama-Kanal hat der Lotse tatsächlich die echte Verantwortung über
das
Schiff.
Ja gut, das merkt man ja auch, wenn man in diese Schleusenkammern reinfährt. Das sind die Lokomotiven da. Das ist schon, da gehört schon was dazu. Ja.
Dann ging es durch den Panama-Kanal.
Ja.
Wohin ging es dann?
Ja, am Panama-Kanal ging es dann an Panama City vorbei. Dann ging es nach Salaverry. Das ist in Peru, das ist die Hafenstadt von Trujillo. Das liegt also mehr, kann man sagen, fast in der Wüste. Das ist also ein Hafen, wo nur 2 oder 3 Schiffe reinkommen. Kaum Kreuzfahrer, auch viel Frachter, sehr ärmlich. Und dort sind wir denn, das sind wieder so einige Sachen, wo man Holland-Amerika-Linie auch wieder loben muss, wo sie dann wirklich Shuttlebusse machen, weiter weg. Also nicht nur mal eben bis zum Hafenende, sondern bis nach Trujillo rein. Das ist eine Stunde Fahrt, kostet ja nichts, war im Preis mit drin. Und das sind wieder Dinge, wo man sagen muss, hoppla, das ist gut. Denn sonst kostet
gerne mal $20, ja.
Ja, das ist es, ja. Und das war wirklich hier in einigen Städten so, dass sie dort den Shuttlebusse zur Verfügung gestellt haben, weil wir ein bisschen außerhalb lagen. Und das war dann schon schön. Da sind wir also dann nach Trujillo, eine wunderschöne Stadt, die wir da besichtigt haben. Und wenn man dann sieht, da der Hafen, ist praktisch in der Wüste und oben hier die ganzen grünen Gegenden, sieht man, ist alles grüner Spargel. In der Wüste wächst doch der grüne Spargel, der dann nach Deutschland exportiert wird. Das hat ihr aber letztes Jahr schon gesehen. Das war wirklich schön.
Hast du denn da Spargel gegessen?
Nein. Ja, an Bord, ja, aber ob es der grüne Spargel nun war, weiß ich nicht. Das Holland-Amerika-Linie
kriegt der ist vermutlich vom Peru nach Fort Lauderdale exportiert worden
und dort dann wieder mit dem Schiff geladen. Ja, ja. Oder dann wieder im Hafen im Container angeliefert worden ist.
Manchmal ist die Welt doch ein bisschen verrückt.
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Dann ging es weiter nach Callao. Callao ist der Vorhafen von Lima in Peru. Dort waren wir dann 2 Tage. Weil von dort aus einige von uns vom Schiff nach Machu Picchu gefahren sind und sind dann erst wieder im nächsten Ort aufs Schiff gekommen. Die waren dann 3 Tage für, glaube ich, $4.500 in Machu Picchu extra noch.
$4.500 für die 3 Tage
extra. Ja, genau, mit dem Flugzeug. Also das ist das, was ich mir nicht erlauben kann und auch nie erlauben werde können. Aber es sind so einige, die dann da winken und dann mal eben weg waren. Da haben wir also einen wunderschönen Ausflug auf eine Insel gemacht mit Pinguinen, Pelikan und Walrosse, Tausende. Also zu einer Felseninsel, die sind richtig die Felsen hochgekrochen. Und der Höhepunkt war, man konnte dann vom Boot aus mit einer Schwimmweste ins Wasser springen und mitten im Mang dieser Seehunde schwimmen. Aber als ich das nur gerochen habe und das war dann nicht mein Ding da, wenn da Zehntausende von Seelöwen sind und da die ja nicht nur kreischen und atmen, sondern auch noch andere Sachen zu verrichten haben. Also da wollte ich dann absolut nicht ins Wasser. War aber schön anzusehen und da drin, einige sind dann reingesprungen, aber das war nicht mein Ding.
Und da waren Pinguine und Pelikane auf derselben Insel.
Ja, hier, ich hab hier ein Foto, da ist der Pelikan und da sind die Pinguine.
Stimmt, ich kann es bestätigen.
Halt doch mal in die Kamera, Jerome, ich sehe das von hier nicht.
Ob man das jetzt so sieht, weiß ich nicht.
Doch, ich sehe es.
Ja, ja,
faszinierend. Echt,
ja, ja.
Echt faszinierend.
Doch, das war schon ein ganz schönes Erlebnis. Und am zweiten Tag waren wir dann in Lima und haben uns in die Stadt so ein bisschen, da habe ich dann so eine geführte Tour gemacht, weil es gab die Billigtour, die ich eigentlich haben wollte, nur ein Bus nach Lima und zurück, hatten sie im Programm, waren zu wenig Leute, fuhr da nicht und dann habe ich eben so eine Tour gemacht und war auch ganz schön.
Und dann ging es wieder weiter.
Dann ging es wieder weiter von Lima.
Es nimmt ja gar kein Ende.
Ging es dann in einen Wüstenhafen nach Pisco. Da lag das Schiff also wirklich in der Wüste, eine ganz kleine Ortschaft, sehr reizvoll. Dort, haben wir auch den ganzen Tag gelegen, es war recht nett. Und von Pisco ging es dann nach Arica, das ist dann schon in Chile gewesen. Eine Hafenstadt in Chile mit der ersten Christusstatue, also eine von fünf, die ich dann auf der ganzen Reise gesehen habe. Natürlich nicht mit der in Rio zu vergleichen, aber von der Größe fast das Gleiche, da sind wir dann, das ist das, was ich vorhin sagte, meine Frau und ich gehen gerne, sind wir hier also auf diesen Hügel hochgelaufen, das waren glaube ich 5 oder 6 Leute vom Schiff, die anderen mit dem Rollator haben es natürlich nicht geschafft. wir sind immer früh los und haben dann eben da uns den Tag so an Land aufgehalten, war sehr nett und dann kamen dann noch abends im Hafen so einige.
Gab es das eigentlich oft, dass ihr im Hafen begrüßt worden seid durch Tanzgruppen, Musikgruppen oder Ähnlichem?
Das war nicht so oft, das war glaube ich 3 oder 4 Mal. Das war nicht so oft.
Das finde ich nämlich immer besonders nett, ne, Franz, wenn da irgendwelche Gruppen, Trachtengruppen einen da begrüßen. Ja,
man hat meistens relativ wenig Zeit, sich das überhaupt anzuschauen, ne, weil man gerade so auf dem Sprung zum Ausflug ist oder zurückkommt, ja, ja, und dann schnell aufs Schiff zurück muss. Aber ja, ich find das auch mal ganz nett, ja.
Ja, doch.
Weil es meistens recht authentisch ist, ne, dass das nicht irgendwie so ein bestelltes Touri-Programm, sondern das sind wirklich die örtlichen Trachtenvereine oder was es da so an kulturellen Vereinigungen gibt. Das ist immer sehr, sehr authentisch eigentlich, was man
da sieht. Ja, das ist meist während des Anlegemanövers, dass man dann schon gucken kann. Und so war das hier auch. Das war also ganz schön. Ja, und da sind wir dann ging es nach Coquimbo, gehörte auch noch zu Chile. Und da sind wir dann mit der Taxi nach La Serena gefahren, haben uns das angeguckt. Und dann sind meine Frau und ich 11 Kilometer zurück zu Fuß zum Schiff gelaufen. Nur am Strand entlang. Traumhaft schön.
Also man sieht, ich bin da gar nicht neidisch.
Ich
sehe noch die Bilder und ich bin gar nicht neidisch.
Unser Schiff ist da drüben und wir sind ja hier, denn die ganzen. Es war traumhaft schön. Als wir es den Leuten erzählt haben, die haben sich nur den Kopf gefasst und gedacht, die doofen Deutschen. Aber wir haben es halt gemacht. Ja, das war sehr, sehr schön. Ja, und dann ging das nach Valparaiso. Und Valparaiso ist natürlich in meinen Augen eine wunderschöne Stadt. Letztes Jahr war da gerade der große Brand, als ich da war mit den 19 Toten, als wir wegfuhren. Es ist eine Altstadt, wo der Hafen ist. Die Häuser sind wirklich uralt, zum größten Teil aus Holz. Also wenn es da mal brennt, dann ist es schon gefährlich. Habe ich auch einen aus meiner Geburtsstadt, ein Hamburger Kapitän, war dort im Marinemuseum verewigt. Und dann sieht man hier auch noch diese Standseil, also diese Zahnradbahn, die auf die Hügel hochfahren. Und dann haben sie ein wunderbares Freilichtmuseum, man kann sagen, also ein Teil der Altstadt mit Häusermalerei. Ganz toll haben sie das gemacht, also super. Da kann man wirklich 2 Tage rumlaufen, da haben wir auch wieder nur was mit dem Bus gemacht, für ganz wenig Geld, glaube ich, die Busfahrt hat nicht mal einen Euro gekostet, sind wir durch ganz Valparaiso gefahren und haben uns alles angeguckt, war traumhaft schön. Und von Valparaiso kam das nächste Highlight, die Robinson-Crusoe-Insel. Im Morgengrauen, die goldenen Berge.
Also ich sehe jetzt gerade ein Bild, wo der halbe Berg beleuchtet ist.
Ja, es ist ein Traum.
Traumhaft schön, ja.
Traum. Und da oben waren wir dann. Sind wir dann wieder mit 6 Leuten vom Schiff hochgelaufen.
Und den Robinson auch getroffen?
Oder? Nee, Robinson, da ist ja ein Tsunami reingegangen vor einiger Zeit. Das Robinson-Denkmal ist leider nicht mehr da. Das wollten sie wohl wieder aufbauen. Deswegen haben sie jetzt die Häuser auch wesentlich weiter nach oben, oberhalb der Piratenhöhlen. Und da ganz oben waren wir denn. Und da ist dann noch das Denkmal von der Dresden, die ist da in der Nähe gesunken, das deutsche Kriegsschiff. Da ist der Friedhof mit dem Ehrenmal noch. Ja, das war dann die Robinson-Crusoe-Insel. Und von der Robinson-Crusoe-Insel ging es dann nach Puerto Montt, Das ist in einem Kanal, in einer Bucht in Chile. Das ist eben für die Deutschen interessant, weil dort Leute aus dem Schwarzwald angesiedelt wurden. 1858 waren die ersten Siedler dort Deutsche. Man sieht dort auch noch Fachwerkhäuser mit Schwarzwaldschindel und so. Also eine sehr interessante Altstadt mit wirklich alten Schindelhäusern hier, wie es bei uns im Schwarzwald ist. Da fühlte man sich fast zu Hause.
Ich wollte gerade sagen, das sind so ein paar Straßen, wo es einfach ausschaut, als wäre man in Deutschland. Wenn man da so, ohne zu wissen, wo man ist, hinverpflanzt, genau. Wird, man würde nicht auf die Idee kommen, dass man in Chile ist.
Nee,
und,
ist richtig.
Und man trifft erstaunlich viele Leute, die da auch Deutsch sprechen, und zwar akzentfrei Deutsch sprechen.
Ja, wir hatten letztes Jahr eine deutsche Reise.
Mit einem sächsischen Akzent oder sowas. Und man ist dann völlig überrascht zu hören, nein, wir sind nicht in dieser Generation ausgewandert, sondern die sind da in der dritten Generation und sprechen quasi Deutsch mit sächsischem Akzent.
Ja, letztes Jahr hatten wir da eine deutsche Reiseführerin. Das war wirklich klasse. Das war schon schön. Ja, und dann haben wir zwischendurch, dann wurde es ein bisschen stürmisch. Dann mussten wir mehr in Landnähe fahren. Da habe ich immer so ein Foto dabei. Da waren dann alle Außendecks, alles geschlossen, weil das war draußen dann verboten. Man ging dann über geheime Wege, bin ich dann rausgegangen, um ein Foto jedenfalls von den hohen Wellen zu schießen. Das war dann in Chile von Puerto Montt nach Punta Arenas an der Küste entlang, da war also wirklich Sturm.
Meistens wird es dann auf dem Schiff relativ ruhig, weil die meisten Leute damit beschäftigt sind, krank in der Kabine zu liegen und sich zu übergeben.
Ja, mich hat gewundert, da die Prinzendamm, wenn ich richtig informiert bin, keine Stabilisatoren hat. Dazu ist das Schiff, glaube ich, noch zu klein. Aber so doll geschaukelt hat es gar nicht. Gut, die Stewards kamen rum, haben aus unserer Raumbar die Gläser in Handtücher aufs Sofa gelegt, weil sie Angst hatten, dass sie runterfallen und so. Aber es ist nichts passiert.
Also von der Größe her könnte sie schon Stabilisatoren haben. Ja, weil die Aura hat auch Stabilisatoren, so. Ist ähnlich groß.
Vielleicht hat es ja trotzdem keine.
Nee, ich glaube, sonst bei der letzten Reise hat der Captain mir gesagt, er hat sie ausgefahren und hier war nie davon die Rede. Also es hat auch ein bisschen mehr geschaut.
Sie fahren sie halt nicht so gerne aus, weil der Treibstoffverbrauch dadurch hochgeht.
Ja, ist klar. Ja, und dann sind wir nach Punta Arenas gekommen, zu dem Herrn Magellan. Wenn man dessen Fuß anfasst, kommt man ja wieder. Und genau so war es. Meine Frau hat letztes Jahr den Fuß angefasst. Dieses Jahr waren wir wieder da. Aber das wussten wir ja schon. Also Punta Arenas ist dann die Stadt an der Magellanstraße. Liegt auch sehr schön, ist die südlichste Stadt Chiles. Da waren wir auch einen Tag. Und von Punta Arenas ging es dann durch die Gletscherallee. Also wunderschöne Gletscher durch die schmalen Fjorde da nach Ushuaia. Das ist dann die südlichste Stadt von Argentinien. Und dort werden die ganzen Antarktis-Expeditionen starten. Da viele Schiffe werden dort ausgerüstet. Und von dort geht es dann in die Antarktis. Na, Quatsch, erst noch zum Kap Horn.
Sind wir auch noch schnell mit, ne?
Ja, aber das Kap Horn, ich meine, du siehst es hier, ist sowas von unspektakulär. Ja, unspektakulär bis dahin. Das ist das Kap Horn, nicht? Aber gut, da ist eben halt der Sturm. Und diesmal war es wirklich so, wir hatten Sturm, der Lotse konnte nicht von Bord, das Lotsenboot konnte nicht anlanden, die mussten dann wegfahren, haben ein Schlauchboot ausgesetzt und dann ist ein Schlauchboot gesprungen, dann konnte er doch noch weg. Aber mit dem normalen Lotsenboot ging es nicht, weil die Wellen einfach zu hoch waren. Ja, und dann kam die Antarktis. Der erste Eisberg in meinem Leben. Ein Traum.
Ich habe mitbekommen, dass manchmal dann auch von diesen Eisbergen Eis abgeklopft wird, um das dann zu servieren. War das bei euch auch so?
Nee, das war bei uns. Wir haben zwar von einer Wissenschaftsstation sind zwei Boote gekommen, die sind zu uns an Bord gekommen. Hier ist es nicht mehr. Die sind zu uns an Bord gekommen, haben Vorträge gehabt. Das war sehr interessant, weil wir einen Tag, also wenn ich nur da gekreuzt sind in der Nähe dieser wissenschaftlichen Station, das war sehr interessant. So die Seehunde auf den Eisschollen, die da vorbeigehen. Und das war dann der erste Wal.
Was man übrigens nur angemerkt noch zu dem Eis abklopfen, was oft gemacht wird, ist, wenn von Gletschern Eis abbricht, dass man da kleinere Brocken dann einfängt. Also ich glaube, vom Eisberg selber was abklopfen würde man nicht tun. Das ist zu gefährlich. So nah würde man an so einen Eisberg nicht rangehen.
Nein, ich glaube auch nicht. Also jedenfalls unser Schiff nicht. Ich meine, da müsste man schon ein Boot aussetzen, ein Tenderboot aussetzen, um da hinzufahren.
Das Wasser ist Millionen von Jahren alt.
Ja. Millionen von Jahren kalt. nicht nur alt, sondern alt. Auch kalt.
Ich habe übrigens gerade nebenbei mal ein bisschen noch gegoogelt. Die Prinzendamm hat tatsächlich doch Stabilisatoren.
Ja, hat sie. Achso, das wusste ich nicht. Ja,
aber Stabilisatoren helfen immer ja nur bis zu einem gewissen Grad. Und gerade in der Region dort sind die Wellen oft hat eine ziemlich lange Dönung.
Ja,
da helfen Stabilisatoren dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Also das geht immer nur bis zu einer gewissen Grenze.
Ja, das waren dann die ersten Wale. Und dann, wenn man ein Glück hat, sieht man dann auch zwei Schwänze, die sich ins Wasser bewegen. Das war also, da muss man da schon wirklich drauf sein. Das war dann so ein Eisberg, wirklich Fußballfeld groß, der an uns vorbeizog. Einfach ein Traum. Ja, und von der Antarktis, durch die wir dann 3 Tage gekreuzt sind, ging es dann zu den Falklandinseln. Hat mir dieses Jahr wesentlich besser gefallen als letztes Jahr, weil das Wetter schön war. Letztes Jahr war es Herbst, dieses Jahr war es Sommer. Traumhaft schönes Wetter. Und dort gab es dann auch eine Tour von Holland-Amerika-Linie für $175 zu den Pinguinen. Wir sind für $20 mit der Taxi gefahren und haben auch 2 Pinguinkolonien gesehen. War eben halb billiger.
Durfte man an diese Kolonien ran oder sollte man da Abstand halten?
Nein, dort sollte man Abstand halten. Das war auch oben, also das habe ich mit dem Foto rangeholt, das war ungefähr so 50 Meter weg. Es waren natürlich dann, gut, das waren jetzt, das, einige kamen dann hoch und die waren also ganz kurz hinter der Abgrenzung. Da war vielleicht gerade mal 3-4 Meter von uns weg, aber wenn der so neugierig ist, da können wir nichts hören.
Genau, der Mensch muss sich von dem Pinguin entfernen halten, aber der Pinguin kennt die Regel nicht.
Nee, das ist es eben.
Frechheit.
Frechheit, ja. Das war sehr schön. Und von den Falklandinseln ging es dann nach Montevideo. In Montevideo habe ich dann zum ersten Mal wirklich eine Warnung bekommen. Wir sind diesmal ein bisschen weiter durch die Stadt, auch in den alten Teil der Stadt gelaufen, meine Frau und ich, weil wir hintenrum zum Strand wollten und wieder zum Schiff zurück. Und dann kam so ein älterer Herr mit dem Hund hinter uns her und sagte, nehmen Sie bitte den Fotoapparat ab. Letzte Woche ist ja gerade jemand überfallen worden. Also Fotoapparat in Rucksack, das ist dann schon auf jeden Fall sicherer. Es sind eben da. Und das ist natürlich, was ich dann wieder an den Amerikanern Gast habe, wenn die mit ihren Goldkettchen dann nach draußen gingen, die immer zeigten, was sie hatten. Das ist natürlich dann auch Provokation. Und was hier an den Brücken in Deutschland ist mit den Schlössern, ist dort an den Brunnen. Hier so ungefähr so 100.000 Schlösser am Brunnen, war auch ganz interessant. Ja, und von Montevideo ging es dann nach Buenos Aires. Buenos Aires waren wir 2 Tage, ist ja auch eine alte Stadt. Und dort haben wir eben das Glück gehabt, aus Isenburg, eine Ortschaft von Horb mit sage und schreibe, glaube ich, 300 Einwohnern, ist die Tochter, macht ein soziales Jahr da und dann kamen die Eltern zu Besuch und wir waren auch gerade da und haben wir zusammen in Buenos Aires Armut gegessen.
Die Welt ist manchmal wirklich, wirklich klein.
Die Welt ist wirklich klein. Das sind die Nachbarn, von denen ich die freilaufende Hühner haben, von denen ich sonst immer mein Frühstücksei kriege. Die haben wir dann da getroffen und hier ist das älteste Café, denn das Tortoni, da hatte ich zufällig Geburtstag, da haben wir dann mit den restlichen Pesos, argentinischen Pesos, die ich noch hatte, gerade noch eine Torte und eine Schokolade und eine Tasse Kaffee gekriegt.
Wie hast du das mit dem Geld gemacht? Gab es einen Automaten an Bord? Oder?
Nein, es gab keinen Automaten an Bord. Die hatten also praktisch nur, an Bord tauschen konnte man diesmal nur brasilianische Pesos. Alles andere habe ich mir aus dem Automaten gezogen oder vorher besorgt. Ich habe ja auch so einen kleinen Tick. Ich war jetzt ja in über 70 Ländern und habe aus jedem Land den kleinsten Geldschein. Und da sieht man natürlich die Inflation dann, wenn man das so durchblättert, ist ja teilweise sagenhaft. Nicht? Wenn ich an Serbien denke, 1 Dinar bis 500 Millionen. Als ich da beruflich war, haben wir das Geld in Pappkartons mitgenommen, um unsere Hotelrechnung zu bezahlen. Ne? Also da habe ich früher schon die dollsten Sachen erlebt. Ja, und dann ging das von Buenos Aires weiter in eine kleine Urlaubsstadt, die auch zu Paraguay gehörte, nach Punta del Este. Die haben eben so eine Hand im Sand als ihr Wahrzeichen, war auch ganz schön. Von Punta del Este ging es dann nach Santos, der Heimatstadt von Pele, mit seinem Pele-Museum. Dort sind wir dann auch, meine Frau und ich, da gelaufen, auf den Berg hoch, alles zu Fuß. Hätte auch mit der Bahn für $30 fahren können. Dann mit so einer alten Tram wirklich durch die Altstadt am Kaffeemuseum, am Pele-Museum vorbei und so. Es war sehr interessant. Und dann kamen wir nach Rio. Der erste Tag Rio war der Christusstatue vorbehalten. Das ist natürlich schon ein Erlebnis, dort mit der Zahnradbahn hochzufahren. Aber die Menschenmassen da oben...
Das macht keinen Spaß, ne?
Nee, also man sieht es ja hier. Irgendwo ist meine Frau dazwischen, so ein alleiniges Foto mit der Statue ist. Und wenn man da von unten hochguckt, sieht natürlich schon gewaltig aus. Und es sind natürlich, und das ist das, was ich in Brasilien einfach nicht so richtig in meinen Kopf hineingekriegt habe, die Verrücktheit mit dem Karneval in diesem armen Land. Und wenn man dann bedenkt, diese Samba-Show, die wir hier im Fernsehen sehen, die kosten $500 Eintritt. Da gibt es ein extra Sambodrom in Rio. Und für die Nacht, das sind dann 2 Nächte, einmal Rosenmontag, auf Rosendienstag ist ja Quatsch, also auf den Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch machen dann da 6 Samba-Schulen ihre Shows und da kostet es $500 Eintritt. Und da sind natürlich die Amerikaner alle hingestiefelt. Da habe ich mir gesagt, nee, bei uns an Bord war dann auch so eine kleine Show mit 10 netten Damen, das hat mir genügt, da brauchte ich die anderen nicht. Ja, und dann sind wir dann am nächsten Tag auf den Zuckerhut mit dem Ausblick auf den Copacabana, den dollsten Strand, der das da ja sein soll. Da war an dem Tag, weil das war jetzt der Mittwoch, da war es dann ziemlich leer. Die Tage vorher war es sehr voll. Und dann für meinen Enkelsohn natürlich die Fahne vom HSV. Wehte am Strand, weil HSV da mal gegen den brasilianischen Verein gespielt hat. Das musste ich natürlich fotografieren. Mhm. Dann haben wir von unten vom Schiff aus, haben wir dann die Wagen gesehen, die sind bei unserem Schiff vorbeigefahren, die dann zum Samba drum gebracht wurden. Ja, und von Rio ging es dann nach, nach San Salvador, auch eine alte Stadt. Nein, nach Ilhois ging es, nach Ilhois ging es, doch nicht nach San Salvador. Nach Ilhois als auch.
Man kann ja ein bisschen durcheinander kommen bei 68 Tagen.
Ja, ja, und
ne?
da wohnte der Friedensnobelpreisträger vom Buchhandel, der Jorge Amado wohnte da, mit dem hat sich meine Frau dann unterhalten, allerdings nur mit einer Büste von ihm. Ja, und da, die haben auch ihre Christusstatue, die sie da überall dann mal wieder haben. Und das ist denn jetzt San Salvador mit der wirklich Kirche innen alles aus Gold, weil die Leute früher, die reichen Leute glaubten, sie kommen dann eher zu Gott, wenn sie Gold spenden, und dann durften sie auch weiter vorne am Altar sitzen, und denn das Delft der Kacheln war sehr interessant hier, die Karnevalverrückten da in San Salvador. Dann ging es von San Salvador, nach Maceió. Dort sind wir in eine Lagune gefahren, und zwischen der Lagune war dann nur praktisch so Art wie hier bei uns so ein kleiner Deich, ein Elbdeich oder sowas zum offenen Meer. Da haben wir aber nicht in der Lagune gebadet, sondern wir sind dann ins offene Meer gegangen. Da kamen dann die Krabben aus dem Sand. Dann ging es nach Recife in ein altes Gefängnis, was jetzt ein Kraftmarkt ist. Aber da sind auch die Städte zerfallen und ungepflegt bis dort, weil das Geld nicht da ist. Aber ein Fußballstadion. Fußballstadion ist da, aber alles andere verkommt. Von Recife ging es dann nach Natal. Ja. Dort haben wir in dem Fluss das Wasser so aufgewühlt, dass die Fische irgendwo von den Schrauben betäubt wurden. So, die haben dann mit dem Ruderboot, waren es so 5 Ruderboote um unser Schiff, haben sich dann diese Fische zum Essen aus dem Wasser geholt, die toten Fische. War ein wunderbarer Strand, traumhaft schön. Und da sieht man natürlich die fußballbegeisterten Brasilianer, die Jugend, die dort Fußball spielte. Und von Natal ging es dann in den Amazonas.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob ihr dann auch mal in einen Fluss rein seid.
Jetzt sind wir 4 Tage in den Amazonas gefahren. Also eine super Stimmung da, ist ja Regenzeit. Der Unterschied zwischen Regenzeit und Trockenzeit beträgt 8 Meter. Also da ist schon, das sieht man nachher im Hafen von Manaus. Und hier sieht man deutlich, hier kommt der Amazonas, da kommt der Porto Negro, der schmutzige Amazonas, der aus dem Urwald kommt, und der blaue Fluss, die treffen da aneinander, sehr, sehr schön zu sehen. Die im Amazonasgebiet so kleine Seitenarme, wo die Leute auch wohnten, wo sie ihre Tiere hatten, ihre Kühe, und Gott, das ist so ein Kuhtransporter, der die Kühe dort hin und her.
Das ist Piranha.
Ja, die haben wir geangelt, mit 18 Leuten haben wir einen gefangen, war natürlich eine super Ausbeute. Wurde groß angekündigt, Piranha angeln, aber gut, einen haben wir erwischt.
Und schmecken dann,
ich habe keinen gegessen.
Die waren so, ich dachte, die fressen uns.
Ja, so sollte das eigentlich auch sein. Und dann haben wir mitten im Fluss geankert und sind dann getendert in eine kleine Ortschaft. Und das war eigentlich sehr interessant. Okay, das sind diese 1-Dollar-Fotos wieder. Aber dort haben wir dann einen jungen Mann getroffen. Da waren mehrere, die kleine Motorboote vermieteten und dann so ein bisschen ins Landesinnere fuhren. Alle zwar zum gleichen Punkt, aber wir hatten das Glück, unser wohnte dort hinten, der ist mit uns ausgestiegen. Dort haben wir oben auf dem Berg eine Schule gesehen. Also ich war sowas von begeistert, wenn man die Klassenräume sieht. Ich meine, sind kaum Leute da, aber da sind vor einigen Jahren Ausgrabungen gemacht worden. Habe ich zuerst gar nicht gewusst. Ich sage, Costa Quanta, ich wollte mir so einen kleinen Kopf hier kaufen. Und bis mir dann gesagt haben, hier, als die Bilder kamen von den Ausgrabungen. Und das sind die Klassenzimmer, ist genau wie hier jetzt. Die sind dann mit Manaus übers Internet verbunden. Und so werden die Kinder dann dort unterrichtet. Und auch als kleine Universität. Da war ich schon tief beeindruckt, dass doch die Bildung in Brasilien, dass man dafür wirklich so viel Geld investiert. Das fand ich schon bezeichnend, fand ich schon schön. Dann kam man nach Manaus, die flotenden Kai-Anlagen, weil die ja die 8 Meter brauchen, die dann also wirklich nur über lange Brücken verbunden sind, die dann im Amazonas schwimmen.
Ich kenne das von Samalo, da ist ein Gezeitenunterschied von bis zu 14 Metern, da ist auch alles.
Ja, ja. Hier ist nur 8 Meter, man sieht das hier auch, die Brücke ist jetzt ziemlich Hochwasser, weil wir mitten in der Ringzeit waren. Hier sind dann von den einzelnen Jahren die Unterschiede, sieht man hier deutlich. Ja gut, Manaus ist natürlich eine Stadt, die sehr ärmlich ist und wo auch die sehr gefährlich eigentlich ist von Räubern her oder so. Also da wurden wir gleich, wie wir von Bord kamen, da standen die Polizisten, bitte alles in den Rucksack packen und wirklich nur rausholen, wenn sie es brauchen. Und wir sind natürlich da wieder ein bisschen weitergelaufen, meine Frau und ich, und haben uns dann verlaufen und kamen dann auch in so einen Altstadtteil rein. Also da haben wir uns wirklich nicht wohl gefühlt, weil wirklich da die Armut herrscht, aber dann schnell wieder raus und dann ging das auch. Da ist natürlich, was sie da haben, ist das eines der ältesten Opernhäuser. Das ist von innen natürlich ganz fantastisch. Das ist, wird auch noch hochgehalten, das ist auch renoviert. Da kostet natürlich auch so eine Aufführung $250. Wenn die Leute da schon was hören wollen, müssen sie das schon auf dem Tisch legen. Ja, und von Manaus sind wir denn, das sind denn die Slums da, da wohnen die in den Booten, also ganz schlimm, nach Parintins auf dem Rückweg. Und da gibt's dann auch die verrückten Karnevalisten hier wieder, die da ihre großen Shows haben. Dafür haben sie Geld. Und dann von Parintins ging das dann, und das war natürlich, weil es auch geschichtsträchtig ist, die französischen Gefangeneninseln, die Teufelsinseln, sind ja 3 Stück. Eine, wo das Gefängnis drauf war. Eine, wo die drauf kamen, die nicht mehr zurück sollten, die dann dort auch starben und den Hain zum Fraß vorgeworfen wurden. Und eine für die politischen Gefangenen, wenn man an den Dreifuß denkt, der war auf der einen Insel. Und wenn man bedenkt, dass das noch bis 1957 von den Franzosen betrieben wurde, also praktisch in die Jetztzeit hinein, ist das schon, das war der Pool von den Gefangenen. Und hier sieht man, das ist auch von dem Dreifuß beschrieben, das waren seine Fußfesseln. Die Anhalt, und das sind diese 3 Inseln da, das sind die Gefangenenzellen. Und wenn man dann an den Film Papillon denkt, den sicherlich einige gesehen haben, das waren hier die Eingänge zu den Zellen, wenn man nach unter die Erde kam und 8 Tage ohne Licht war. Mhm. Diese Eingänge waren da noch, also das ist ja wohl authentisch gewesen.
Aber wenn man so viel Input die ganze Zeit bekommt, ja, über 68 Tage, platzt da einem nicht irgendwann der Kopf?
Die Frage lag mir auch gerade auf der Zunge.
Ja,
ich habe jeden Tag Tagebuch geführt, das Gefühl dafür, oder?
Ja, gut, das sind immer Eindrücke, jeden Tag nur Eindrücke. Ich habe aber jeden Abend Tagebuch geführt. Meine Frau hat ihrs geführt, ich habe meins geführt. Dann haben wir mal verglichen, jeder hat natürlich andere Eindrücke. Und das war also, ist eine schöne Insel gewesen, die Teufelsinsel. Und dann ist sicherlich dieser Starklipper, von dem Sie vorhin sprachen, den haben wir dann im Hafen von Bridgetown gesehen, dieses Segelboot. Der fährt da ja auch viel in der Karibik. Ja, und da haben wir natürlich ein besonderes Erlebnis mit dem U-Boot gehabt. Wir sind mit dem Boot rausgefahren und dann sage ich, ja, ich habe aber kein Glasboot gemietet, dass ich nach unten gucken kann. Ich habe bezahlt, dass ich auch wirklich nach unten, einen Moment. Und dann kam plötzlich das U-Boot aus dem Wasser.
Faszinierend.
Das kam dann neben unser Boot, dann wurde es aufgemacht, dann kamen die Leute raus, dann gingen wir runter und das waren dann unsere schön an einem Wrack vorbei. Bis 181 Fuß waren wir tief und so saß in dem Boot.
Also raus. Ungefähr 60 Meter
sind ja, das. Ja, 60 Meter waren wir tief. Dann sind wir noch nach Bridgetown reingegangen und dann kommt unsere letzte Tour, das war dann eine Schnorcheltour auf den Jungferninseln. Da komme ich gerade aus dem Wasser. Da haben wir dann noch einige Schildkröten gesehen und so, war sehr, sehr, sehr schön. Und dann kamen wir zurück nach Fort Lauderdale. Da sind wir noch durch die Everglades da gefahren, durch die Sungas Islands da mit diesen Windbooten. Haben uns noch ein paar Alligatoren angeguckt. Und das war's dann.
Wie hast du dich denn auf diese lange, lange Reise vorbereitet? Muss man da irgendwelche Vorbereitungen treffen? Also Klamotten wäscht man an Bord und so weiter?
Ja, also das war dieses Mal auf dem Schiff sehr gut. Das gibt's ja bei Holland-Amerika-Linie immer. Die haben hier ihre Waschsalons. Man kann da waschen. Auf der anderen Schiff hat es bisher Geld gekostet. Hier kostete das nichts. Man konnte waschen so oft man wollte mit Trocknern und dergleichen. Das haben wir natürlich alles schon beim Kofferpacken berücksichtigt, denn mit 23 Kilo für 68 Tage und dann auch noch ein Anzug dabei für die Formel-Dinners, ist das dann natürlich nicht so schön. Aber wir haben also eigentlich genug dabei gehabt. Also wir haben wirklich alles Mögliche gehabt.
Aber die Freunde und so weiter, den muss man ja auch vorher sagen. Also pass mal auf, die nächsten 68 Tage erreichst du mich nicht.
Ja gut, ich habe mir Internet gekauft an Bord, 250 Minuten. War natürlich nicht ganz billig. Aber oft war in den Cruise-Centern ja Internet gratis. Dort habe ich dann auch so ein bisschen Interface mit meinen Enkelkindern gemacht. Also wir haben diesmal nur eine einzige Postkarte geschrieben. Wir haben diesmal zum ersten Mal Mails.
Und sie war nicht mal an mich.
Nein, ich kannte deine Adresse ja nicht. Nächstes Mal kriegst du vielleicht eine. Ja, das ist unsere Kabine, so klein war sie nicht.
Aber hat man dann nicht, wenn man auch so lange in einer Kabine, ich meine, die Kabine ist, wie ich sehen kann, relativ groß, aber hat man nicht irgendwann mal auch Heimweh und freut sich wieder auf zu Hause, trotz dieser schönen Reise?
Also ich muss sagen, dieses Mal habe ich mich erst auf zu Hause gefreut, als ich Fort Lauderdale wieder sah. Weil das war so viel Eindrücke, dass ich gar nicht an zu Hause gedacht habe. Und die letzten Tage gingen natürlich dann schnell um. Zuerst dachte ich, oh Mann, jetzt hast du noch 50 Tage. Ach, du meine Güte. Aber es war einfach dadurch, dass es so abwechslungsreich war, so viel Neues. Und auch, wir haben nette Leute kennengelernt. Wir haben zum Beispiel neben uns ein älteres Ehepaar gehabt, die haben dann ihren 60. Hochzeitstag gefeiert, hatten sie uns gegenüber mal so erwähnt. Und dann habe ich mir das Datum gemerkt, bin einen Tag vorher dann zu dem Chef vom Restaurant gesagt, also morgen, wenn ihr da nichts macht, wäre ich aber böse mit euch. Und dann haben sie da also mit 20 Leuten gesungen und einen Kuchen da hingestellt für die zum Hochzeitstag. Das war schon also wirklich, das haben sie nicht, das war das ältere Ehepaar, da haben sie da ihren Kuchen. Also da, das ist eben das Persönliche an Bord. Und wenn man morgens kam, ich bin ja fast jeden Morgen ins Fitnessstudio gegangen und dann bin ich immer durch Selbstbedienungsraum zurück, weil ich grünen Tee mit runtergenommen habe, dann standen da schon die drei Köche, der eine war für die geputschten Eier, der eine fürs Omelette, der andere für die Spiegeleier. It's my turn today. No, it's his turn. I like fried eggs. So, dass die Leute, also dieses Persönliche, es war einfach schön. Man hat sich da wohlgefühlt, man wurde angesprochen. Es war wie zu Hause. Es war schön.
Wie fühlt sich denn das an, wenn man nach 68 Tagen dann von Bord geht und weiß, das ist kein Landgang, sondern das war's jetzt mit dem Schiff. Man fliegt jetzt nach Hause. Wie fühlt sich das an? Hat man da irgendwie einen Abschiedsschmerz oder?
Doch, ich muss schon sagen, ich habe einen Abschiedsschmerz gehabt, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Also ich habe gesagt, schade, wenn ich gewusst hätte, dass das Schiff jetzt auf dem Weg nach Deutschland ist und ich das vorher gewusst hätte und in mein Portemonnaie geguckt hätte und meine Ersparnisse zusammengezählt, vielleicht wäre ich noch mit über den großen Teich gefahren. Aber nein, sicherlich nicht. Das wäre mir dann zu lang und auch zu teuer geworden, weil so viel Geld habe ich auch nicht. Aber es war ein Abschiedsschmerz, weil ich mich einfach wohlgefühlt.
Also und setzt man sich dann zu Hause an den Frühstückstisch und wartet, dass der Kellner kommt und merkt nach 5 Minuten, er kommt nicht?
Also der Kellner kam ja nie. Wir sind zum Frühstück grundsätzlich ins Selbstbedienungsrestaurant gegangen. Ja, ich habe mir dann wieder meine Eier, ich bin dann zu unserem Lebenserwerbsbau gesagt, die 10 frischen Eier bitte, ich bin wieder da. Und ja, ich habe mich überhaupt wieder auf das selbstgebackene Brot gefreut, weil meine Frau nicht mehr essen. Schwarzbrot, das war an Bord natürlich, hatte Seltenheitswert. Wir haben uns auch versucht, ein bisschen vernünftig zu ernähren, dass wir nicht also mit 10 Kilo mehr wiederkamen. Ich habe, glaube ich, 1 Kilo gehabt und meine Frau gar nichts. Sondern ja, dadurch, dass wir Fitness und auch mittags eben nur Fleisch und Gemüse, also wenig Kohlenhydrate. Und abends sind die Portionen ja Gott sei Dank nicht so groß. Und wir haben auch immer relativ früh gegessen, weil spätes Essen, dann kann ich nicht schlafen. Also wir haben uns bemüht, uns auch so halbwegs so zu ernähren, dass uns das und dann unseren Schlückchen Wein dazu, das braucht man ja auch am Abend, das war ganz schön.
68 Tage warst du jetzt unterwegs. Wann geht's wieder auf Reisen?
Ja, wann geht's wieder? Wir hatten eigentlich gesagt, das sollte es gewesen sein. Aber jetzt haben wir wieder noch so ein tolles Angebot gekriegt. Wir haben also jetzt dadurch, dass ich ja meine Beschwerde bis zum Ende durchgefochten habe, haben wir jetzt ein Guthaben für die nächste Reise. Wir kriegen doppeltes Upgrade. Ich brauche also nur eine Innenkabine zu buchen und kriege eine Balkonkabine fürs gleiche Geld. Ja, nicht? Also das reizt mich jetzt, doch nochmal eine Fahrt zu machen, aber sicherlich nicht vor 2017, 18. Also nächstes Jahr wollen wir mal nicht aufs Wasser. Wir sind sowieso zu den Kreuzfahrten gekommen wie eine Jungfrau zum Kind. Ich wollte eigentlich, Chef, ich sage, das ist nichts für mich. Da 2 Wochen auf dem Schiff, da kriege ich ja Platzangst, da drehe ich ja durch. Dann habe ich in der Welt am Sonntag gelesen, einmal rund um die Welt und das war gar nicht mal so teuer. Und da sagte mein Sohn, mach es doch. Und dann haben wir die Reise gemacht, das ging mit dem Flugzeug nach Hongkong, 2 Tage in Hongkong, das kannte ich ja vom Beruflichen her, war traumhaft schön. Dann nach Sydney und dann auf Schiff durch die Karibik über Vanuatu, Fidschi, Samoa, Hawaii bis nach Vancouver, dann 2 Tage San Francisco. Und dann zurück nach Deutschland. Diese 25 Tage. Und dadurch, dass ich da auch eben diese Kabine schon auf dem Lower Promenadendeck hatte. Also ich habe mich einfach wohlgefühlt. Ich habe gesagt, das machen wir nochmal. Und so sind wir zum Kreuzfahren gekommen.
Und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal.
Ja, das ist irgendwie so eine klassische Kreuzfahrtkarriere. Ne? Der Virus packt einen und lässt einen ja, dann nicht mehr los. Nee. Und ich würde, also jetzt heute schon, ich wette ja sonst ganz selten, aber da würde ich jede Wette eingehen, wenn Sie 2017 die nächste Reise machen, 2019 sind sie wieder an Bord.
Ja, aber irgendwann geht das Geld auch mal aus. So viel Rücklagen habe ich auch nicht. Ich bin ja Rentner. Und wenn man als Freiberufler, wo man gut verdient hat, dann die Rente kriegt, das ist schon ein Schlag ins Kontor. Ja. Dann schwierig, das ist ja nur noch ein Drittel oder sowas von dem, was man vorher hat. Also da muss man schon gut, man wird im Alter bescheidener. Wir gönnen uns sonst ja nichts, sagt man dann. Das tun wir auch wirklich nicht. Wir gehen viel wandern hier und wir haben unser Haus. Das ist alles schuldenfrei. Insofern kommen wir auch mit unserer Rente gut aus. Wir sind glücklich und zufrieden. Und ja, und die Rücklagen, die ich habe, gehen ja eben für sowas drauf. Ne?
Beneidenswert. Also ich finde das beneidenswert. Und ich hoffe, dass du noch ganz, ganz, ganz viele Reisen machen kannst, dass du es dir leisten kannst und dass die Gesundheit
mitspielt. Die Gesundheit, das ist
ja immer das Wichtige.
Ja.
Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Das war wirklich toll. Und einer 99. Folge, ist nämlich mittlerweile die 99. Folge, würdig. Und nächste Woche melden wir uns nämlich, Hans Eckhardt, aus München.
Aus München.
Da wird es ein Hörertreffen geben. Da wird es das kleinste Hörertreffen der Welt geben. Wobei, Franz, ich glaube, so klein wird das nicht.
Da haben wir doch einige Leute, die kommen. Erfreulicherweise. Ich freue mich also, da sehr drauf.
Die zugesagt haben, ich hoffe, sie kommen dann auch. Und da werden wir dann die Folge 100 vor Publikum aufzeichnen. Da freue ich mich sehr drauf. Mitten in München, direkt am Marienplatz. So viel kann man ja mal verraten. Und ja, da freue ich mich drauf. Und sag dir nochmal ganz herzliches Dankeschön für dein Kommen. Du hattest es ja jetzt nicht so weit.
Von Haupt nach Haupt. Ne? Ja, das ist von Haupt nach Haupt. Das ist herzlich
danke für deinen Besuch und alles Gute. Franz, wir sehen uns in einer Woche wieder. Und diesmal sehen wir uns dann tatsächlich. Ne?
Persönlich mal. Nicht über Skype, sondern ganz direkt und echt.
Freust du dich?
Ich freue mich sehr. Auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Röther. Es war ganz spannend, das zu hören. Ich glaube, wir haben heute ganz fürchterlich überzogen. Wir haben uns, glaube ich, die Sendung ist ungefähr halb so lang. Aber eine 68-Tage-Reise verdient einfach auch eine überlange Folge unseres Podcasts.
Und wie gesagt, es war ja die Folge 99 und da kann man auch mal was Größeres machen. Dankeschön, Franz, und Dankeschön, Hans Eckhardt Röther. Tschüss.
Ja, schönen Abend noch nach Horb.
Ciao. Danke, gleichfalls.